Vor der Pause haben wir noch den Begriff der Totenseele geklärt. Und jetzt kommen wir allgemein zum Thema Geister. Die Lehre des Animismus sieht das so: Geister seien mächtiger als Seelen. Das sind also nicht abgeschiedene Menschen. In allen Bereichen des Lebens wird mit Geistern gerechnet. Und sie werden überall gesehen, an verschiedenen Orten. Man rechnet mit Geistern, die an bestimmte Orte gebunden sind, zum Beispiel an einen Bananenhain oder an einen Brunnen. Dann rechnet man mit Vegetationsgeistern, die also bewirken, dass im Frühjahr alles wieder zu wachsen beginnt, zum Beispiel. Es gibt Dorfschutzgeister, die speziell für ein Dorf da seien. Dann rechnet man mit Regen- und Blitzgeistern. Also alle möglichen Ereignisse in der Natur werden mit Geistern in Verbindung gebracht. Und so gibt es Animisten, die beten zum Beispiel zum Mond, dass er Regen gibt. Aber es gibt dann andere wieder, die beten zum Regen selber. Geister können Menschen angreifen, krank machen, sie in Besitz nehmen, das wäre dann Besessenheit. Und dafür haben dann die Animisten spezielle Exorzisten, also Geisteraustreiber, die versuchen, solche Menschen wieder freizukriegen. Das Wesen der Geister wird so gesehen: man rechnet mit Einzelgängern, und dann andere Geister, die in Gemeinschaft leben mit anderen. Es werden verschiedene Rangfolgen unterschieden, aber die Animisten rechnen damit, dass alle Geister dem höchsten Gott unterstellt sind. Und jetzt merken wir plötzlich ein Konzept, das man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Die meisten Animisten der Welt rechnen mit der Existenz eines höchsten Schöpfergottes. Wir kommen darauf zurück. Nicht wahr? Als da die Evolutionslehre im 19. Jahrhundert aufgekommen war, sind dann viele Ethnologen ausgeströmt in alle Welt und die haben dann damit gerechnet, eben bei diesen sogenannten primitiven Stämmen, die gekennzeichnet sind von Geisterkult und Magie und Aberglaube, da haben sie nicht damit gerechnet, dann plötzlich eine Entdeckung zu machen, dass die meisten Animisten einen höchsten Schöpfergott kennen. Das war natürlich im Prinzip eine Schockerfahrung. Das musste man irgendwie dann unterbringen. Aber die Funktion der Geister wird so gesehen: die Geister seien verbindende Wesen zwischen Menschen und dem höchsten Gott. Die Animisten haben meistens Angst vor den Geistern. Und darum versuchen sie auch, auf verschiedene magische Weisen sich vor ihnen zu schützen. Jetzt betrachten wir das im Licht der Bibel. Hebräer 1, Vers 14 sagt ganz klar, dass Engel Geister sind. Vers 13 heißt es: zu welchem der Engel aber hat er je gesagt: setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um der Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Also, die Engel werden hier als dienstbare Geister bezeichnet, die Gott unterstellt sind. Dann unterscheidet die Bibel selber auch verschiedene Rangordnungen bei den Engeln, also bei diesen Geistern. Epheser 6, Vers 12. Es geht zunächst in Vers 11 um die Listen des Teufels und dann wird hinzugefügt: denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Da haben wir für die Engel Bezeichnungen wie Fürstentümer, Gewalten und so weiter. Und das zeigt an, da gibt es Rangordnungen. Das ist auch so in Kolosser 1, Vers 16. Da werden verschiedene Begriffe gebraucht, die Rangordnungen ausdrücken. Was man auch schon vom Judentum hier kennt, wird hier auch so in Kolosser 1, Vers 16 gelehrt. Denn durch ihn, das ist Jesus Christus, sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Diese Ausdrücke Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten sind wieder Bezeichnungen für Engel mit verschiedenen Funktionen und Rangordnungen. Weiter lesen wir in Offenbarung 12, Vers 7 von dem Erzengel Michael. Erz heißt eigentlich oberster Engel, ist also einer der Fürsten, der ersten Fürsten. Es gibt mehrere, denn im Buch Daniel wird ja gesagt, Michael, einer der ersten Fürsten, Daniel 10. Und dann in Offenbarung 12, Vers 7 wird gesprochen über die Engel unter der Führung von Michael, Michaels Engel. Weiter haben nach der Bibel Engel verschiedene Fähigkeiten und Aufenthaltsorte. Zum Beispiel Offenbarung 14, Vers 8. Vielleicht haben wir das schon mal gelesen, aber gar nicht realisiert, dass es effektiv so dasteht. Offenbarung 14, Vers 18. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor. Eigenartig, ein Engel, der Gewalt hat über das Feuer. Kapitel 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war. Ein eigenartiger Ausdruck, der Engel der Wasser. Irgendwie hat also dieser Engel eine besondere Funktion in Verbindung mit H2O. Dann Offenbarung 7, Vers 1. Wir sehen, die Offenbarung ist ein eigentliches Engelbuch, das sehr viele Dinge enthüllt, die uns sonst verborgen wären. 7, Vers 1. Und nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, welche die vier Winde der Erde festhielten, auf dass kein Wind wehe auf der Erde noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Engel, die Gewalt haben über Winde. Eigentümlich. Aber wir kennen das auch schon aus dem Alten Testament. Als Gott Satan die Erlaubnis gibt, gegen Hiob etwas zu unternehmen, in gewissen Grenzen, was ist geschehen? Da haben doch seine 10 Kinder haben Geburtstag gefeiert. Und dann kam von jenseits der Wüste ein gewaltiger Wind, der dann das Haus zerstört hatte. Das war Satans Werk. Satan in Verbindung mit Naturgewalt, Wind. Dann finden wir in Offenbarung 9, Vers 14 eigenartig diese Angabe, dass es dort Engel gibt, die gebunden sind an diesem Ort. Denn es heißt dort, ich lese Vers 13 schon, und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen, löse die vier Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf dass sie den dritten Teil der Menschen töteten. Also Engel, die an bestimmte Orte sogar hier gebunden sind, nämlich beim Euphrat. Weiter sehen wir schon aus Hiob 1 bis 2, dass die Engel alle Gott unterstellt sind. Und zwar die Engel, die nicht gefallen sind, und auch Satan. Ist dort deutlich unterstellt. Eine andere Stelle wäre noch 2. Chroniker 18, 18 und folgende, wo der Prophet Micha zur Zeit von Josaphat eine Vision hat und Gott sieht auf dem Thron und die Engelwelt versammelt um ihn und dann kommt der böse Geist, der dann auch einen Auftrag bekommt. Also wieder Satan, der Gott unterstellt ist. Aber die Bibel lehrt deutlich, Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist eine Lüge im Animismus, dass die Geister gewissermaßen die Mittlerfunktion haben zwischen den Menschen und dem höchsten Gott. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt weiter, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und gerade davor heißt es, Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus. Es gibt nur einen Mittler. Und wir sehen hier gerade auch die Verbindung zum Beispiel zum Katholizismus, wie stark animistisch der Katholizismus ist, wo eben quasi Heilige und auch Engel und Maria und so weiter Mittlerfunktion übernehmen zwischen Menschen und Gott. Das ist reiner Animismus. Und wir müssen ganz klar auf dem Evangelium, auf der Grundlage des Evangeliums stehen, ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Im griechischen Grundtext ist das nicht ein unbestimmter Artikel, ein Mittler, sondern ein Mittler. Darum ist das in der Elberfelder ist das ganz klar durch Sperrdruck gekennzeichnet. Es ist ein Zahlwort. Gott ist einer, das ist übrigens nicht 2 Vers 3, sondern 1. Timotheus 2 Vers 5. Und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst zum Lösegeld für alle gab. Jetzt gehen wir weiter zum Begriff der guten Geister im Animismus. Man glaubt, dass außerhalb der Traumwelt normale Menschen gute Geister gewöhnlich nicht sehen können, sondern das sei das Vorrecht der Medien, also der Schamanen, der Zauberer und so weiter. Das Aussehen der guten Geister entspricht den animistischen Schönheitsidealen. Sie stellen sich also vor wie Menschen, die Schmuck tragen und alles Mögliche, was irgendwie zum Ideal dazugehören kann. Man glaubt auch, dass Geister, solche Geister Fußspuren hinterlassen können. Schlechte Gerüche schrecken die guten Geister ab. Darum legen dann Animisten im Allgemeinen Wert auf Körperpflege. Licht ist ihr Lebenselement. Und man stellt sie sich so vor mit ihren Fähigkeiten, dass sie tanzen, schwimmen, klettern, fliegen, sprechen, weinen und singen können. Und sie seien fähig, um alle Probleme zu lösen. Und darum sieht der Animist eben sich darin ermutigt, in allen Problemen sich an die Geister zu richten und nicht an den höchsten Gott. Das werden wir gleich noch sehen, auch warum. Das Wesen der guten Geister sei Intelligenz, gute Eigenschaften, sie seien freundlich, wohlwollend und so weiter. Sie seien von Gott geschaffen. Im Licht der Bibel sehen wir, dass einiges wieder stimmt. Die Engel, die Gott dienen, werden bezeichnet als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14. Dort heißt es nämlich, dass Satan eben sich täuschend präsentieren kann als Engel des Lichts, obwohl er eben ein Engel der Finsternis ist. Wir haben schon gelesen, Hebräer 1, Vers 14, sie sind dienstbare Geister, ausgesandt um der Willen, die Seligkeit ererben sollen. Also Engel haben eine Funktion nach der Bibel in Verbindung mit den Menschen, die das Heil in Christus erlangen sollen. Aber sie dürfen nicht verehrt werden. Offenbarung 19, Vers 10. Da spricht ein Engel zu Johannes und seine Reaktion: Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Also ein Engel, der Gott dient, akzeptiert das niemals, dass ein Mensch ihn anbetet. 22,8 Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und der, welche die Worte Gottes, die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und in Kolosser 2, Vers 18, da geht es ja um eine esoterisch-christlich-jüdische Irrlehre. Übrigens sehr aktuell, Kolosserbrief, hochaktuell. Und da wird unter anderem eben auch das Element der Engelverehrung erwähnt. Kolosser 2, Vers 18. Lasst niemanden euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel. Also er sagt, ihr werdet euren Kampfpreis verlieren, wenn ihr auf diese Dinge eintretet. Engelverehrung wird hier klar als Irrlehre hingestellt. Nun denken wir zum Beispiel wieder an den Katholizismus. Da spielte die Engelverehrung eine offiziell anerkannte Rolle. Obwohl die Bibel so ausdrücklich das verbietet. Das ist Animismus. Weiter, wir haben schon gelesen, Kolosser 1, Vers 16, dort sehen wir, dass alle Engel von Gott, und zwar von Jesus Christus dort, es geht in Kolosser 1, Vers 16 um Jesus Christus, geschaffen worden sind. Wir kommen zu den bösen Geistern. Die Lehre des Animismus sagt, sie können sich sichtbar machen. Und sie werden ganz, man stellt sie sich ganz verschieden vor, als Mischform zwischen Tier und Mensch oder Menschen mit fehlerhafter Gestalt. Sie stinken, Körpergeruch. Darum erklärt man, wenn man irgendwo einen Gestank riecht und weiß nicht, woher der kommt, dann wird das den Geistern eben zugeschoben. Sie können auch erscheinen in der Gestalt von Drachen oder Schlangen und so weiter. Böse Geister werden gesehen als fressgierig, die stehlen. Wenn also irgendetwas verschwindet, so eigenartigerweise, das geschieht doch dauernd, oder? Besonders wenn man Kinder hat. Und dann waren das immer die bösen Geister. Oder können die das gewesen sein, so? Sie greifen Menschen an, mit dem Ziel, sie zu kratzen, sie zu würgen und zu beißen. Sie fürchten das Licht, schlafen tagsüber in Verstecken und kriechen dann bei der Dämmerung wieder hervor, um ihr Unwesen zu treiben. Aber gute Geister werden als stärker gesehen als böse. Und wenn man einem Animisten die Frage stellt, woher kommen die bösen Geister, dann zuckt er wohl die Schultern. Diese Frage bleibt unbeantwortet. Jedenfalls sind sie nicht von Gott geschaffen. Also keine Antwort auf die Herkunft des Bösen. Ein Geheimnis. Im Licht der Bibel sehen wir, dass ein Teil der Engel mit Satan gefallen ist. Der Fall Satans wird in Jesaja 14, 12 und folgende und Hesekiel 28, Vers 12 und folgende beschrieben. In Jesaja geht es allerdings um den König von Babel. Aber dann zeigt der Prophet weiter auf die Macht, die den König von Babel beherrscht und eben dämonisch besitzt. Und darum wird dann plötzlich über diese Macht, die mit dem König von Babel sich identifiziert hat, durch Besessenheit, gesprochen. Dort wird der Fall Satans beschrieben. wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt. Übrigens, der Ausdruck Glanzstern im Lateinischen hat einen Ausdruck gegeben, Luzifer. Und daher kommt der Ausdruck Luzifer als Bezeichnung für Satan. Hesekiel 28, 12, da geht es auch zunächst um den König, den Fürsten von Tyros. Und plötzlich weist der Prophet darüber hinaus auf die Macht, die ihn beherrschte. Und diese Macht wird bezeichnet als Cherub. Ein Thronengel, der gefallen ist. Der vollkommen geschaffen worden war. Das war ja der König von Tyros nicht. Der war als Sünder geboren. Aber dieser Cherub, Hesekiel 28, war vollkommen geschaffen und dann fiel er in Sünde. Auch 1. Timotheus 3, Vers 6 spielt an auf den Fall des Teufels, der sich im Hochmut überhoben hat, sein wollte wie Gott. Und Offenbarung 12, Vers 8 spricht über Satan und seine Engel, die dann aber besiegt werden von Michael und seinen Engeln. Das zeigt, die Animisten haben recht, dass die guten Geister stärker sind als die Bösen. Also wir merken, manche Dinge stimmen und dann gibt es so fatale Lügen. In Epheser 6, Vers 10 bis 12 haben wir ja schon gelesen und dort werden diese Fürstentümer und Gewalten unter der Herrschaft von Satan werden bezeichnet als Mächte der Bosheit. Eben böse Geister. Geistliche Mächte der Bosheit. Das sind böse Geister. Und es heißt dort auch, sie werden bezeichnet als Weltbeherrscher. Kosmokratoren. Und das zeigt, dass effektiv gefallene Engel eine Funktion haben in Verbindung mit Völkern. Und das überrascht darum auch nicht, dass ein bestimmter Stamm bestimmte Geister verehrt, ein anderer Stamm wieder andere. Dass die also effektiv ihre Herrschaft ausüben über verschiedene Stämme, Dörfer und Orte. Auch in Daniel 10 wird gesprochen von einem Fürst des Königreiches von Persien und einem Fürsten des Königreiches von Griechenland. Und es ist ganz klar eine Engelmacht, die kämpft mit guten Engeln dort. Wenn man das so sieht, dann betrachtet man die Weltpolitik mit ganz anderen Augen. Dass also effektiv hinter diesen agierenden, starken Männern und Frauen, dass da geistliche Mächte der Bosheit am Wirken sind. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Schachbrettern, das obere Unsichtbare und das untere Sichtbare, von dem man in der Zeitung dann liest. Diese Verbindung ist sehr direkt. Zum Beispiel Alexander der Große, der hat sich dauernd auf mediale Art beraten lassen, was er tun soll. Und das ist heute auch nicht anders. Und es ist auch ein offenes Geheimnis, dass zum Beispiel der amerikanische Geheimdienst sehr stark mit Medien zusammenarbeitet. Also diese Verbindung ist ganz direkt, nur man weiß auch von, dass auch die Präsidentschaft in Amerika von diesen Dingen überhaupt nicht frei ist. Und dass also Spiritismus, Wahrsagerei einen sehr direkten Einfluss hat auf Entscheidungen. Also böse Geister, Weltbeherrscher. Und im Neuen Testament werden diese Geister Dämonen genannt. Zum Beispiel Lukas 8, Vers 27. Da geht es um den Gadarener, der gleich von einer Legion Dämonen besessen war. Der Herr Jesus nennt Satan in Johannes 10, Vers 44 den Menschenmörder von Anfang. Also Satan hasst die ganze Menschheit und am liebsten würde er sie gleich alle umlegen. Aber er ist unter Gottes Gewalt und darum kann das nicht. Und nur insofern, wie Gott zulässt, werden Menschen umgebracht durch Mord oder Krieg. In Offenbarung 12, Vers 3 und 9 wird er beschrieben als ein blutroter Drache. Er steckt hinter den Kriegen dieser Welt. Und das Eigenartige ist, er kann auch politisch entgegengesetzte Blöcke kann er aufeinander loslassen, obwohl beide unter seiner Kontrolle stehen. Warum macht er das? Weil sein Ziel ist, möglichst viele Menschen kaputt zu machen. Also wirklich so deutlich sehen, der Menschenmörder von Anfang. Aber die Bibel sagt, auch diese Geister, auch diese Engel sind von Gott erschaffen worden. Das wissen die Animisten nicht, oder zumindest normalerweise nicht. Und die Bibel gibt auch die Antwort auf den Ursprung des Bösen. Diese Engel waren Wesen mit einem Willen, mit einem individuellen Willen, und es gab die Möglichkeit der Rebellion gegen Gott. Jesaja 14, Vers 12 und folgende. Satan wollte als Engel sein wie Gott. Und dann kam der Sturz. Hochmut. Jetzt kommen wir zu dem Begriff des höchsten Gottes. Wie gesagt, die meisten Stämme wissen um die Existenz des höchsten Schöpfergottes. Das ist ein gewaltiges Phänomen. Die Lehre des Animismus ist so: Der höchste Gott wohnt weit weg im Himmel und steht nicht in direkter Beziehung zu den Menschen. Also man kann weltweit demonstrieren die Trennung des Menschen von Gott, denn normalerweise wird er gesehen als weit weg und ohne Beziehung. Einem Animisten muss man nicht zuerst erklären, du bist von Gott getrennt. Das heißt er. Und auch erstaunlich ist, dass normalerweise dieser höchste Gott im Animismus nicht bildlich dargestellt wird. Hochinteressant. Aber er ist meistens ohne Bedeutung im Kult der Animisten. Also in ihrer Religion, die sie praktizieren, spielt er meistens keine Rolle. Steht da draußen. Sein Wesen wird normalerweise gesehen als gut, allmächtig, er ist allmächtig, allwissend. Und es gibt viele schöne Namen für ihn. Der Herr des Himmels. Und alle möglichen Bezeichnungen, wirklich Namen, die ganz gut zum dem Gott der Bibel passen. Aber, und jetzt kommt das Traurige, im Animismus sind dann die Zwischeninstanzen wichtiger als der höchste Gott. Er ist draußen. In Afrika, wie gesagt, also praktisch alle Stämme in Afrika kennen den Schöpfergott, verehren ihn nicht. Und dann gibt es drei große Kategorien. Die einen Stämme sagen, unsere Vorfahren haben gegen ihn gesündigt. Er ist zornig auf uns. Und darum ist er weit weg von uns, hat keine Beziehung mehr zu uns. Und man betet normalerweise nicht zu ihm. Es gibt je nach Stamm, gibt es Situationen in schweren Krisen, dass man dann auch beginnt, zum höchsten Gott zu beten. Aber es ist unüblich. Es gibt andere Stämme in Afrika, die sagen, er ist viel zu erhaben für uns. Wir kleine Menschen sind gar nicht würdig, ihn anzubeten. Kein Kontakt. So ist der Kontakt elegant umgangen. Und dann gibt es eine sarkastische dritte Gruppe, die sagt, er hat uns nie etwas zuleide getan. Und darum müssen wir ihm keine Opfer und keine Verehrung bringen. Und das eben im Gegensatz zu den bösen Geistern. Den muss man Opfer bringen und auch den toten Seelen. Nun, im Licht der Bibel, Römer 1, 18 und folgende. Das haben wir am Anfang gelesen. Dort zeigt der Römerbrief, die Menschen kennen den Schöpfergott und verehren ihn trotzdem nicht. Und anstatt ihn zu verehren, verehren sie die Natur. Und das ist doch interessant. Der Römerbrief, geschrieben vor fast 2000 Jahren. Und das, was wir jetzt wissen aus der Völkerkunde, ist ein Ergebnis, das erst eigentlich so richtig ans Licht gekommen ist seit dem 19. Jahrhundert. und dann im 20. Jahrhundert. Weil vorher hat man sich ja im Allgemeinen um die barbarischen Völker nicht, wie man sie nannte, in Anführungsstrichen, gar nicht interessiert. Und das Interesse an den sogenannten primitiven Völkern ist zuerst wesentlich ausgegangen von der Mission, von der christlichen Mission. Nicht die Ethnologen waren die, die das große Interesse zeigten. Und zwar, das Interesse hängt übrigens zusammen mit der Erweckung, mit der gewaltigen Erweckung in der Kirchengeschichte im 18. und 19. Jahrhundert. Ja, große Teile von Europa und Nordamerika damals erfasst hatte, eine Rückkehr zur Bibel, eine Rückkehr zur Verkündigung des biblischen Evangeliums. Viele Menschen haben sich in unserem Kulturkreis damals bekehrt. Viele Menschen hatten überhaupt das Problem, was kann ich mit meiner Sündenschuld tun, wie kann ich da frei werden? Und die Zeit der großen Evangelisten begonnen mit Whitfield und so weiter. Die haben also große Frucht gesehen. Und in dieser Zeit hat man sich dann plötzlich gefragt, ja, aber das Evangelium ist das nur für uns. In der Bibel sehen wir diese weltweite Bedeutung des Evangeliums. Wir müssen das auch ganz abgelegenen Stämmen bringen. Und so ist die Weltmission einen Aufschwung bekommen wie nie zuvor, seit dem ersten Jahrhundert. Nur so mal ein paar Zahlen zu geben. Um 1800 war die Bibel etwa in 70 Sprachen übersetzt. Um 1830 in 157. Das heißt, in den 30 Jahren der großen Erweckung des 19. Jahrhunderts hat man auf diesem Gebiet gewissermaßen mehr geleistet als 1800 Jahre vorher. Das war Erweckung. Die Bibel verbreiten, da zeigt sich Erweckung. Und bis heute hat sich das jetzt so vermehrt, im Moment gibt es über 2200 Sprachen, die erreicht worden sind mit der Bibel. Dass wenigstens Bibelteile übersetzt sind in diese eingeborenen Sprachen. Und auf Kassette, das ist so gewaltig, Audio Gospel, diese Mission besteht seit 50 Jahren und hat es auf über 5000 Sprachen und Dialekte gebracht. Und die haben auch Tonbandgeräte für den Busch entwickelt, ohne Batterie. Man muss nur drehen am Dynamo. Und dann kann man die frohe Botschaft auf irgendeiner Indianersprache im Urwald hören. Also man hat in dieser Hinsicht so viel geleistet. Und darum ist nun durch diese Kontakte der neueren Geschichte sind diese Völker bekannt geworden und man hat festgestellt, die kennen einen höchsten Gott, aber normalerweise verehren sie ihn nicht. Und darum haben die Bibelübersetzer dann auch sehr einfach die Namen des höchsten Gottes in der Kultur nehmen können bei der Übersetzung der Bibel. Das war normalerweise, nicht überall, normalerweise war das kein Problem. Man muss sehr gut schauen, wie ist das Konzept. Es gibt zum Beispiel auch Indianerstämme, die Vorstellung von Manitou, dem höchsten Geist, haben. Der ist aber, entspricht überhaupt nicht dem biblischen Gott. Aber in den meisten Völkern passt das zusammen. Man konnte das Evangelium bringen, schaut, wir bringen euch nicht eine neue Religion, sondern wir bringen euch das, was eure Vorfahren einmal wussten. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und das ist auch das Geheimnis der Mission der vergangenen 200 Jahre, warum so viele Menschen aus animistischen Kulturkreisen zum Glauben gekommen sind. Sie wussten nichts über eine Rückkehr zum wahren Gott. Man musste ihnen das nur erklären, oder gingen sie diesen Weg. Millionen sind diesen Weg gegangen und sind frei geworden von dieser Angst vor den Geistern. Und das muss man natürlich den Leuten erzählen, die dauernd schimpfen über christliche Mission, die Kulturen kaputt machen, können wir sagen. Ja, was haben die gemacht? Die haben dazu beigetragen, dass unsere westlichen Sprachen, die eingeborenen Sprachen, nicht kaputt machen. Denn die haben, so viele haben jetzt ein Alphabet bekommen für ihre eigene Sprache, damit sie eine eigene Literatur schaffen können und damit ihre Identität als Stamm gewahrt werden kann. Nächster Punkt, Urzeiterzählung. Man hat bei diesen Völkern weltweit Parallelen gefunden zu 1. Mose 1 bis 11. Parallelen zur Schöpfung, Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1 und 2, zum Paradies, zum Sündenfall, der dann Folgen hatte wie Tod, Armut, Schmerz und Krankheit. Parallelen zur Sintflut, oft bis in kleine Details hinein. Über 300 Berichte sind bekannt aus allen 5 Kontinenten. Dann Turmbau- und Sprachverwirrungserzählungen. Sogar das findet man. Interessant zum Beispiel, gerade in Mexiko, wo man da diese Stufentürme der Indianer sieht, bei den Azteken und so weiter. Die sehen ja übrigens ganz erstaunlich übereinstimmend aus mit den Stufentürmen im Zweistromland. Verbannt, oder? Und hatten auch gleiche Funktion. Und dort findet man Turmbau- und Sprachenverwirrungserzählungen. Dass die Menschen zusammen waren, einen Turm bauten und dass dann Gott erzürnt geworden sei und die Sprachen verwirrt und so sind die Völker in die ganze Welt hinausgegangen. Ganz frappant, diese Parallelen. Es gibt dazu Literatur, zum Beispiel Fred Hartmann hatte vor kurzem ein Buch herausgegeben über die Turmbauerzählungen bei Wort und Wissen, Hensler Verlag erschienen. Dann ein ausgezeichnetes Buch zu diesem Thema ist Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen. Ich habe 3 Exemplare da, 27,50, es ist ziemlich teuer. Aber da hat man so viel gewaltiges Material und eben auch Beispiele von Stämmen, die aber trotzdem den höchsten Schöpfer Gott verehrt haben. Und auch, wo auch immer wieder Leer aufkam, zum Beispiel bei Völkern im Himalaya-Gebiet, die haben dann dem Stamm gesagt, der animistisch war, das ist böse, was ihr tut. Ihr dürft nicht die Geister verehren, ihr müsst den einen wahren Gott verehren. Und ihr müsst eure Sünden ihm bekennen. Also ganz, ganz frappant. Aber interessant ist, die Ethnologen, die haben gesagt, ja gut, diese Parallelen, das ist ja schön und recht, aber das ist eben gekommen durch die christlichen Missionare. Die sind gekommen, haben die biblische Geschichten erzählt und haben die da selber Mythen daraus gemacht. Das ist die sogenannte Missionarshypothese. Aber was kann man dagegen sagen? Warum findet man weltweit Parallelen zu 1. Mose 1 bis 11, aber nicht zum Beispiel zum Auszug aus Ägypten oder zu Jona im Bauch des Fisches? Die Parallelen brechen ab mit 1. Mose 11, wo die Völker sich zerstreut haben. Das gemeinsame Wissen geht bis 1. Mose 11, Vers 8. Und dann bricht es ab. Und so sind diese natürlich ein starker Beweis für die Wahrheit der ersten 11 Kapitel der Bibel, für die historische Tatsache der Sintflut und für den gemeinsamen Ursprung der Menschheit. Jetzt gehen wir noch zum Thema Ethik, Gebet und Kult im Animismus. Ethik wird so gesehen, gut ist, was dem Zusammenleben des Stammes nützt. Das klingt schon böse gesagt, recht nationalsozialistisch. Gut ist, was dem Volke nützt. Ja gut, aber das erklärt zum Beispiel, warum viele Animisten eben Kopfjäger sein konnten. Eigene Leute zu töten, das ist ein schweres Vergehen aus dem eigenen Stamm, aber Leute aus einem anderen Stamm, das geht. Also man weiß eigentlich genau, was gut und recht ist, was gut und falsch ist, aber es wird dann gebogen so, dass es gibt kein absolutes Gut, sondern es muss dem Stamm nützen. Das Böse wird dann auch wesentlich im Zwischenmenschlichen gesehen. Der Animist beschäftigt sich weniger mit der Frage, bin ich vor dem höchsten Gott schuldig? Sondern die Schuld ist auf zwischenmenschlicher Ebene oder gegenüber den Geistern und den toten Seelen. Also da ist eine Schwierigkeit, wenn man als Missionar kommt. Gebete sind da, um sich abzusichern, um höhere Mächte günstig zu stimmen. Es ist also nicht wie im Christentum diese Ehrfurcht, vor Gott, die eine ganz wesentliche Rolle spielen soll, wo das Beten nicht die Bedeutung hat, damit man irgendwie etwas kriegen kann oder damit man irgendwie die höhere Macht irgendwie für sich gewinnen kann. Aber da ist das so, es geht das gewissermaßen wie ein Handel. Es geht um Nutzen, Aufwand und Nutzen. Darum sind dann im Totenkult die Opfer sehr wichtig. Die Kulte müssen ganz genau eingehalten werden nach der Vorschrift, sonst nützen sie nichts. Man kann eigentlich nie genug kultische Dinge tun. Darum ist das ganze Leben beherrscht von diesen Kulten. Man achtet dauernd auf Vorzeichen, zum Beispiel das heiße Wasser übersiedet, dann sagt man sich nicht, oh, jetzt habe ich zu viel Wasser reingetan, das wäre wieder Ursache-Wirkungsdenken, sondern sagt man, was bedeutet das? Irgendein Vorzeichen für die Zukunft. Alles wird immer so gedeutet. Omina, das ist der Fachausdruck für Vorzeichen. Und dann eben beginnt man auch diese Vorzeichen zu deuten, das ist die Zeichendeuterei. Alles, was geschieht, hat irgendwie etwas zu bedeuten. Und dann versucht man eben auch die Zukunft zu wissen über Totenbefragung, Wurforakel, Gottesurteile. Zum Beispiel, es ist gestohlen worden. Es gibt Verdächtige und die müssen siedendes Wasser trinken und wenn es ihnen nichts macht, dann waren sie nicht die Täter. So als ein Beispiel. Magie. Schutzzauber, eben um sich gegen die Geister zu schützen, dazu trägt man Amulette oder Tätowierung. Man trägt Glücksbringer, es wird schwarze Magie, also Schadzauber, betrieben. Traumdeuterei beherrscht das ganze Leben. Eben, wir verstehen, weil die Träume werden so real gesehen wie der Alltag. Alles wird geprägt durch den Schamanismus. Der Schamane ist quasi ein Auserwählter im Stamm, der Kraft bekommt durch Aufnahme von Geistern. Dadurch wird er dann zum Krankenheiler. Für ihn sind Visionen wichtig. Als Technik, um mit den Geistern in Kontakt zu bekommen und ihre Kraft zu kriegen, verwendet man Drogen, Pilze und so weiter. Laute, rhythmusbetonte Musik öffnet dann für den Kontakt mit den Geistern. Oder dauernde Wiederholung von gleichen Wörtern. Dann wird auch Zungenreden praktiziert bei den Animisten, um mit den Geistern in Kontakt zu kommen. Oder wilde Tänze, ekstatisches Singen. Mandalas, so Kreisbilder, werden benutzt, um dann zur Ekstase zu kommen. Oder innere Visualisierung. Man muss sich das, was man will, innerlich vorstellen und dann kriegt man das schlussendlich magisch. Dann Auswirkung, wenn dann der Geist über einen kommt, dann beginnen die zu zittern, zu zucken, zu zappeln. Es gibt Versteifung der Glieder, weiter Verkrampfung, plötzliches Umfallen und sie stoßen dann plötzlich Tierstimmen aus. Es kommt dann sehr oft auch zu Zungenreden, unkontrolliertes Lachen. Fremde Stimmen, Grimassen, Stöhnen, Tobsuchtsanfälle, dann erlebt man oft Unverletzlichkeit. Sie können also über Kohlen gehen und es macht ihnen gar nichts. Oder Schmerzunempfindlichkeit, sie können mit Messern durch die Wangen stechen und die Wunde schließt sich plötzlich wieder, sofort wieder. Ja, wenn wir das nun im Licht der Bibel betrachten, da haben wir wirklich die dunkelsten, aber zentralen Seiten des Animismus etwas kennengelernt. Gut ist nicht, was dem Volke nützt oder dem Stamm, sondern gut ist, was dem Willen Gottes entspricht. Römer 12, Vers 2. Der Herr Jesus hat erklärt in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 7, Gebete sind keine Verdienstmittel. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Also wir können Gott nicht mit Gebet irgendwie zwingen. Das ist Animismus. Schon intensiv beten und vertrauensvoll beten, aber wir können nicht Gott irgendwie
weil wir jetzt nun so viele Stunden die ganze Nacht durchgebetet haben, dann muss es kommen, oder? Das ist Gott zwingen wollen. Sondern es geht beim Gebet um vertrauensvolle Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott. Matthäus 6, 7 bis 14. Wo der Herr Jesus, das unser Vater zum Beispiel, erklärt. Dieses schlichte Beten, ganz präzis, wo man Gott zuerst die Ehre gibt. Vater, der du bist in den Himmel, und dein Name werde geheiligt. Dein und so weiter. Alle Formen von Esoterik, Okkultismus, Magie, Zauberei, Drogenmissbrauch und Götzendienst ist nach der Bibel schwere Sünde. 5. Mose 18, 9 bis 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie, die Kanaaniter, vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber nicht, also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Galater 5, Vers 20. Fleisches erwähnt Zauberei. Griechisch steht hier das Wort Pharmakeia, was bedeutet Drogenmissbrauch. Das ist die Grundbedeutung. Und dann hat sich die Bedeutung erweitert und meint alle Formen von Magie und Okkultismus. Erster Korinther 1. Korinther 10. Vers 19. Nein, Vers 21. Vers 20 schon. Sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Spricht ganz für sich. Dann, das Neue Testament verbietet ganz klar die Ekstase. 14 Mal wird im Neuen Testament aufgerufen zum Wachen. Matthäus 26, Vers 41 zum Beispiel. 11 Mal findet man den Aufruf zur Nüchternheit. Zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 4. Du aber sei nüchtern in allem, wo das griechische Wort Nepho steht, was gemäß dem Wörterbuch von Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer heißt Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstbeherrschung, des gesunden Denkens, der Besonnenheit. So wird er genannt in 2. Timotheus 1, Vers 7. Geist des Sophronimos heißt Selbstbeherrschung, gesundes Denken, Besonnenheit. Der Heilige Geist führt nie zum Verlust der Selbstkontrolle. Und darum ist doch interessant, was sind die Auswirkungen bei Besessenheit im Animismus? Das ist doch in vergangenen Jahren präsentiert worden als Auswirkungen des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist. Zittern, schreien, lachen, umfallen und so weiter. Das sind ganz eindeutige Besessenheitssymptome aus dem Animismus. Und auch die Methoden, wie man dazu kommt, mit starker, rhythmusbetonter Musik aufheizen. Leute, das ist genau das, was im Animismus gemacht wird. Aber dort nicht, normalerweise nicht einfach für die Allgemeinheit, sondern für die Schamanen. Und dann wird das bei uns sogar noch verstärkt mit weiteren Mitteln, was man im Busch nicht hat, zum Beispiel mit Lasern. Ich habe das tatsächlich im sogenannten Gottesdienst einmal erlebt. Also das möchte ich nie mehr erleben. 3/4 Stunde, totale Rockmusik, Bässe, die sind unter dem untersten Ton vom Klavier, also 27,5 Hertz, darunter. Und das weiß man von diesen tiefen Bässen, dass die Aggression auslösen können. Besonders bei Leuten, die eher temperamentvoll sind. Andere können eher in die Depression kommen. Und dann dazu Laser. Da ist man geblendet worden im halbdunklen Raum. Sogar wenn ich die Augen zumachte und nach unten schaute, blendete mich das immer noch. Und dann totaler Tanz. Wie in der Disco. Und nachher Predigt. Das sind genau diese Dinge und sogar noch zusätzlich modernisierte Dinge, um diese Folgen auszulösen. Im Animismus. Dann noch ein weiterer Punkt, der mit besessen übersetzte Ausdruck im Neuen Testament lautet auf Griechisch Daimonizomai. Das bedeutet dann auch von Dämonen gequält sein, oder ganz allgemein dämonisiert sein. Da merken wir, das kann graduell verschieden sein. Der Extremfall ist dann die totale Besessenheit, aber unter dämonischem Einfluss stehen. Das ist also graduell. Wir sehen zum Beispiel Lukas 8, der Gadarener, das war ein ganz besonders schlimmer Fall. Sind nicht alle gleich. Die animistischen Opfer, die können wir deuten als eine Perversion der auf Christus hinweisenden Opfer. Denn vor der Sintflut gab es ja die Opfer in 1. Mose 3-9. Das kannten diese Völker noch und die haben das pervertiert für die Geisterverehrung. Aber im Licht der Bibel können wir sagen, es gibt eine Befreiung aus der Gewalt der Finsternis. Kolosser 1, Vers 13. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Der uns errettet hat. Im Griechischen ein Aorist, eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen. Als Erlöster weiß ich, ich bin befreit aus dem Reich der Schlange. Und versetzt, das ist auch abgeschlossen in der Vergangenheit, nicht ein Prozess, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ganz wichtig, dass man diese Dinge nicht verwischt. Jemand, der wirklich zur Bekehrung gekommen ist, darf sich darauf stützen, ich bin aus dem Machtbereich Satans herausgerissen, versetzt. Ich will mich bemühen, ganz schnell zum Schluss zu kommen. Ziele im Animismus. Harmonie zwischen Lebenden und Toten wird angestrebt. Alles ist auf die Geisterwelt ausgerichtet und durch sie motiviert. Und man sieht das so, der Mensch stirbt und wird dann eine Totenseele. Die Eigenschaften und der Name bleiben. Es muss die Familie für die Totenseele sorgen. Durch ein gutes Begräbnis, durch eine gute Beerdigung, mit allem Kult darum. Beigaben ins Grab, die nötig sind für das weitere Leben, Opfer etc. Nur so kann dann die Totenseele ruhig werden. Und jetzt, wie geht das weiter? Wenn die letzte Person, die noch etwas von diesem Toten wusste, stirbt, dann vergeht auch die Totenseele. Was heißt das? Es gibt kein ewiges Leben. Es geht zwar länger, als wie ein Mensch lebt im Diesseits, aber es hört dann auf. Die Seele löst sich dann immer mehr auf, bis sie nicht mehr existiert. Es gibt keine Ewigkeit und keine Erlösung. Und darin leben die. Und da sollen wir diese Menschen in Ruhe lassen, die sind ja glücklich. Da sehen wir die Wichtigkeit der frohen Botschaft. Sie zeigt uns, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod, entweder im Paradies oder im Gefängnis. Es gibt eine Auferstehung zum Leben, beziehungsweise zum Gericht, Apostelgeschichte 24, 15. Es gibt eine ewige Pein und ein ewiges Leben, Matthäus 25, 46. Und es gibt einen Weg zurück zu Gott, Johannes 14, Vers 6. Es gibt eine Erlösung durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus, Römer 3, 23. Und wir sehen jetzt heute im Kindergarten, kommt der Animismus rein mit Traumreisen, Fantasiereisen. Das sind alles animistische Techniken. Und unsere Kinder sollen jetzt zu Animisten erzogen werden. Und das können wir nicht akzeptieren. Da müssen wir zur Lehrerin und müssen ihr erklären, nein, das möchten wir nicht. Und heute ist es in, diese eingeborenen Stämme, die haben eben ein Wissen, das unserer Kultur verloren gegangen ist. Und da müssen wir zurückkehren. Dann sagen wir, ja gut, kehren wir zurück, aber bis ganz am Anfang. Bis ganz zum Anfang. Und das ist die Hoffnung für unsere Kultur. Zurück zu dem einen Schöpfergott. Also wir sind wirklich, unsere Kultur ist auf dem Weg zum Schamanismus, zum Animismus. Und wir sind berufen, jetzt noch als Zeugen zu zeigen, wo die alte Weisheit der Völker steckt. Es ist nämlich noch das kleine Überbleibsel von dem Wissen um den einen wahren Gott. Und wir wissen aus der Bibel, es gibt einen Weg zurück.